Was ist gut für uns? Was ist gut für uns? Und da lade ich euch ein, mit mir eine Bibelstelle aufzuschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 9. Ich lese von Vers 28, werde beim Vers 33 bleiben. Was ist gut für uns? Heute Abend ist ja Segnungsgottesdienst und wir möchten gesegnet werden. Was kann Gott segnen? Wen kann Gott segnen? Und wie kann Gott uns segnen? Gott kann nur das segnen, was von ihm gesegnet wurde und von ihm gesegnet ist und von ihm gesegnet wird. Nur das kann er, das können wir hier heute Abend segnen und bestätigen, was von ihm abhängig ist, was ihm gehört, was ihm geweiht ist, was seinem Wort entsprechend ist. Nur das kann gesegnet werden. Gott kann Ehebruch, Hurerei nicht segnen. Gott kann Sünde nicht segnen. Das wird er nie segnen. Selbst wenn du das erwartest, bitte, so, wenn jemand kommt und nicht dem Wort Gottes entsprechend lebt, bitte segne das. Gott kann diese Dinge nicht segnen. Und wenn wir das segnen würden, dann schlägt es an uns zurück wie ein Blitz. Dann gibt es so ein Feedback, dann werden wir erschüttert und so weiter. Gott segnet nur das, was seinen Namen verherrlicht, was dem Reich Gottes dient. Das segnet Gott. So, heute Abend, was ist gut für uns? Was ist gut für dich? Wir sollten immer das Gute für Jesus suchen und das Gute für uns. Wenn Jesus gut geht, geht es auch uns gut. Wenn es der Stadt gut geht, dem Bürgermeister gut geht, geht es auch uns gut. Geht es der Regierung gut, geht es auch uns gut. So, wir wollen, was ist gut für uns? Das ist die Geschichte von der Verklärung. Jesus, der hat seine Jünger nach etwa 8 Tagen, nach seinen Reden zu sich genommen, Petrus, Johannes und Jakobus, und beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Egal wie dieser Berg jetzt war, wo dieser Berg auch war, spielt jetzt keine große Rolle. Und während er betete, veränderte sich das Angesicht seines, das Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten 2 Männer mit ihnen. Es waren Moses und Elia. Sie erschienen mit strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter waren eingeschlafen, typisch. Wir haben auch gestern gesagt, der Herr sucht einen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Was wäre passiert, wenn Petrus und Johannes und Jakobus, diese 3 Männer, mitgebetet hätten mit Jesus? Der Herr Jesus hätte nicht bis Blut schwitzen müssen, wenn sie mitgebetet haben. Aber man hat dem Heiland nicht gedient. So, und jetzt wieder, Petrus ist wieder eingeschlafen, Und Petrus und seine Begleiter jedoch wach und sahen Jesus im strahlenden Licht und die 2 Männer, die bei ihm standen. Als die beiden Männer sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Es ist gut, dass wir hier sind. Eine Übersetzung. Oder es ist gut für uns, dass wir hier sind. Also es ist gut für uns, dass wir hier sind. Oder wie Luther übersetzt, Herr, hier ist gut sein, lasst uns Hütten bauen. Herr, hier ist gut sein. So, lasst uns Hütten bauen. Das ist gleich bei Häusles bauen. Hier war wahrscheinlich schon ein halber Schwabe. Er wusste nicht, was er sagte. Also du musst vorstellen, dieser Petrus ist benebelt, hypnotisiert, berauscht. Ich weiß gar nicht. Er wusste nicht, was er sagte. Kannst du dir sowas vorstellen? Er sagt, Herr, hier ist gut sein, gut, dass wir da sind. Und dann spricht von Hütten bauen und er wusste nicht, was er sagt. Er war benebelt. Überlegt einmal, was er redet hier. Aber lasst uns mal diese Geschichte kurz noch anschauen. Er wusste nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Wolke ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Dieselbe Wolke, die in der Wüste war, dieselbe Wolke manifestiert und offenbart sich hier. Immer wieder, wenn Gott erscheint, erscheint Wolken. Und gibt's Wolken. Aber auf dem Berg der Himmelfahrt, eine Wolke nahm Jesus weg. Immer wieder eine Wolke. Denn der Tempel bei der Einweihung, die Herrlichkeit Gottes war so mächtig, eine Wolke erfüllte den ganzen Raum. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Wenn du in die Gegenwart Gottes hineingerätst, bekommst auch Angst, glaub mir das. Wenn du solche Dinge, solche merkwürdige Dinge erlebst, was die hier erlebten, kommst auch in Verlegenheit. Da rief eine Stimme aus der Wolke, dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon etwas. So, sie schwiegen. Sie waren so bedeppert, so benommen, so hingerissen, so schockiert. Sie waren sprachlos. Vater, auch wir, wenn wir diese Geschichte lesen, wir haben so viele Fragen hier. und hier ist gut sein oder das ist gut für uns. Und wir möchten herausfinden, was hat diese Geschichte uns zu sagen heute Abend. Himmlischer Vater, rede du zu dieser Gemeinde, rede zu meinem Herzen, rede du zu der Versammlung und lass uns erfahren, was für uns heute Abend gut ist. Wir wollen das Beste und wir suchen das Beste. Und wir sind hinter dem Besten her heute Abend. In Jesu Namen. Amen. Der Herr Jesus hat seine Jünger herausgerufen. Und hier, lasst uns raufgehen auf einem Berg. Der Herr Jesus führt seine Jünger immer zu Höhepunkte, zu Spitzen, Bergerfahrung. Komm herauf, haben wir heute Abend schon gehört. Ich will dir zeigen, große Dinge. Wir müssen die Niederung verlassen, bereit sein, aus der Niederung wegzugehen, zu Höhepunkten in unserem Leben. Unser Leben braucht Höhepunkte. Gib deinem Leben einen Höhepunkt, irgendetwas. Das ist gut für dich, ein Höhepunkt. So, Gipfelerfahrungen, Höhenerfahrungen. Er bringt sie auf den Berg hinauf und er offenbart sich. Und sie haben eine Vision. Eine Vision ist etwas Großartiges. Eine Vision sprengt unseren Horizont. Wir brauchen etwas, das unseren Horizont sprengt. Herr, hier ist gut sein. Ich mag diesen Luther-Text hier, nicht diese moderne Übersetzung, aber es eigentlich richtig ist, diese moderne. Luther hat den Deutschen das Wort gebracht. Und Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Aber hier richtig ist, es ist gut, dass wir da sind. Es ist gut, dass du heute Abend da bist. Halleluja. Und hier ist gut sein, lass uns gleich hier bleiben, auch wenn morgen die Uhr vorgestellt wird. Und wenn die Nacht etwas kürzer wird. Hier, es ist gut, dass wir hier sind, dass wir Gottes Wort hören, dass wir Gott erleben dürfen und Gott erfahren dürfen. Diese Schau. Was sie hier erleben, ist nicht ihr Verdienst, nicht ihr Werk. Jesus hat sie hinaufgebracht und der Vater hat sich ihnen offenbart. Sie erleben eine Offenbarung. Und was du heute Abend brauchst, ist nicht nur eine Salbung, du brauchst eine Offenbarung. Eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Herr, gut, dass ich da bin. Es ist gut, in deiner Gegenwart zu leben. Und er hat sich ihnen offenbart. Das ist ein Werk Jesu, dass ihre Augen geöffnet wurden. Plötzlich erkennen sie, es ist ein Werk Gottes. Heute Abend, du kannst in diesem Gottesdienst sitzen und sagen, wovon spricht der Herr Matthäus? Ich verstehe überhaupt nichts. Selbst wenn ich noch so rhetorisch, so einwandfrei reden würde und alles, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, alles auflisten würde, du würdest nicht verstehen, es sei denn, der Heilige Geist öffne dir die Augen, die Ohren, das Herz, dass du fassen kannst. Um was geht es denn wirklich? Du kannst die Bibel lesen, verstehst überhaupt nicht. Das sind Böhmen ist nicht so weit, chinesische Hieroglyphen oder chinesische Dörfer sind es. Verstehst überhaupt nicht. Wovon spricht er? Aber wenn der Heilige Geist dir offenbart, plötzlich verstehst du und Licht kommt in dein Leben hinein. Der Dienst für den Herrn, der Dienst im Glauben. Und wir haben Gabentest gehabt. Und wir machen ja ein Stückchen weiter. Die Gaben, die Menschen in sich selbst entdeckt haben, diese Dinge müssen freigesetzt werden. Erwecke die Gabe, die Gott in dir hineingelegt hat. Der Dienst beginnt mit einer Offenbarung. Ich kann Gott nicht dienen, nur weil ich Theologie studiert habe. Ich kann Gott nicht dienen, weil ich die Bibel durchgelesen habe. Ich kann Gott nicht dienen, nur weil ich an den Herrgott glaube. Ich kann Gott nur dienen, weil ich eine Offenbarung Gottes gehabt habe. Und das ist das Geheimnis, warum, wieso und weshalb wir Gott dienen können. Egal wer das ist, sogar eine Oma kann Gott besser dienen als ein Pfarrer, der Theologie studiert hat. Die Oma, die nur ihre Bibel gelesen hat und nur auf den Knien gelegen ist, die Oma kann Gott besser dienen. Ich denke, die manche Babuschka in Russland hat Gott mehr gedient als so mancher Pop und so mancher Priester, der mit den Kommunisten zusammengearbeitet hat. Die Mutter hat gebetet für die Familie und da sind ganze Häuser gerettet worden, weil die eine Offenbarung hatte. Ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Wenn du diese Offenbarung hast, ich und mein Haus wird gerettet, dann kannst du Gott dienen. Dann kannst du glauben für deine Familie. Selbst wenn alles dagegen spricht, du kannst glauben, mein Haus wird gerettet werden. Der Dienst für den Herrn beginnt mit einer Offenbarung. Es wird euch gegeben werden. Es wird euch gegeben werden. Ihr werdet es finden, ihr werdet es entdecken, ihr werdet es erfahren, dass es so ist. Mit diesem Aha-Erlebnis. Jesus hat seine Jünger rausgesucht. Nicht so, meine wie so abgezählt, wie man früher abgezählt hat, ich und du, Müllers Kuh. Nein, der hat nicht einfach so ausgewählt, sondern hat seine Jünger ausgewählt, nachdem er mit dem Vater gesprochen hat, nachdem der Vater ihm ein ganz klares Bild über Petrus, ein ganz klares Bild über Johannes, ein ganz klares Bild über den Thomas gegeben hat. Und dann hat er gesagt, wo ist jetzt der Thomas? Wo ist jetzt der Jakobus? Wo sind diese? Und er ist am See Genezareth gegangen und hat sie beim Fischen erwischt und gesagt, du da, komm, folge mir nach. Er hat durch die Offenbarung, Jesus hat nötig gehabt, alle seine Jünger durch eine Offenbarung zu empfangen. Und dann sagte er, Vater, du hast mir sie alle gegeben, ihr habt sie alle aus deiner Hand genommen. Auch den Judas, auch den hat Gott gezeigt ihm. Und er wusste, einer wird mich verraten. Aber auch den hat er erwählt, denn er hat immer noch Hoffnung gehabt für den Judas. Und ich denke, es ist so wichtig, wir sollten selbst für Judas Hoffnung haben. Selbst für Judas Glauben haben. Selbst für Judas beten und selbst den Judas 3 Jahre tragen, so wie Jesus den Judas 3 Jahre lang getragen hat. Der Judas ist eine ganz mysteriöse Gestalt in der Bibel. So den Judas, auch wenn er Fehler gemacht hat, auch wenn er den Herrn verraten hat, ich höre keine Predigt in der Bibel gegen den Judas. Kannst du mir eine Bibelstelle zeigen? Schaut euch das an gegen den Judas. Sie haben vergeben. Sie haben getragen. Sie wussten, das muss alles passieren, was passiert ist. Und denen, die Gott lieben, alle Dinge müssen zum Besten dienen, dass du so einen Judas im Paket hast und einen Judas mitschleppen musst. Jeder von uns hat einen Judas, glaub mir das. Und jeder muss mit seinem Judas zurechtkommen. Und jeder muss seinen Judas lieb haben. Und du musst den Judas mehr lieb haben, wie alle anderen Apostel zusammen. Du musst dem Judas noch einen Kuss geben. Kannst du das? Dann bist du reif. Was ist gut für uns? Für Jesus war gut, Judas im Paket zu haben. Im Reisegepäck zu haben. Judas im Reisegepäck. Ist ganz arg wichtig, dass du so einen schwierigen Fall, so einen schwierigen Menschen, so einen Extremisten bei dir hast. Was ist gut für uns? Gott gab uns Gaben, damit wir, gestern haben wir das gehabt, hör dir diese Kassette an, damit wir Jesus entlasten. Gott gab uns Gaben, Fähigkeiten für einen ganz bestimmten Zweck. Damit wir Gott dienen, Gottes Reich bauen. Der Heilige Geist gab uns Gaben, damit wir Jesus fördern, Jesu Reich ausbreiten, Jesus weitergeben und so weiter. Wenn wir gehen, kann Jesus zu Hause bleiben. Muss er nicht gehen. Geschwister, denkt drüber nach. Ich will euch schockieren. Ich will euch herausfordern. Ich will euch helfen, das Reich Gottes zu entdecken. Wenn wir gehen, kann Jesus Halleluja sagen. Kann er andere Geschäfte tun. Kann er sich um das Reich Gottes anders kümmern. Aber so ist er ständig beschäftigt mit unserem Problemchen, mit dieser Welt, mit der Situation, weil wir zu denken, Heiland hilft mir, Heiland steht mir bei, Heiland macht das, Heiland und so weiter, immer den Heiland. Lass uns mündige Christen werden, damit wir den Heiland entlasten können. Selber entscheiden, selber denken, selber handeln. Wenn wir predigen, dann muss Jesus nicht mehr predigen. Wenn wir missionieren, muss Jesus nicht mehr missionieren. Wenn wir sagen, muss Jesus nichts mehr sagen. Dann kann er ganz was anderes machen. Kann er sich mit seinem Vater unterhalten. Kann andere Jünger herbeirufen. Und kann sein Reich fördern. Jesus sucht einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Das war gestern das Thema. Hier auf dem Berg ist eine besondere Versammlung. Eine besondere Versammlung. Hier bekommen Apostel etwas für die Seele. Die bekommen für 5 Sekunden einen Einblick in das Geheimnis des Reiches Gottes. Und das ist die ganze Gemeinde Jesu versammelt. Da ist Moses, da ist Elia, da ist Jesus, da sind die Apostel. Da sind sie alle zusammen an einem Platz. Die alttestamentliche und neutestamentliche Gemeinde an einem Ort versammelt. Hier bekommen sie Impulse auf diesem Berg. Impulse für die Ewigkeit. Impulse für die Kreuzigung, wie es ausgehen wird. So viele Menschen denken, hier dieser Film oder die Kreuzigung war Schreckliches. Die Kreuzigung war eine Notwendigkeit. Was Gibson hier darstellt, ist nur harmlos. Der Herr Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde als Heiliger zur Sünde gemacht. Das ist schrecklich. Nicht nur, dass er sterben musste, sondern dass einer beschuldigt wird, der von keiner Sünde wusste, wird verdammt für die ganze Welt als Sünder. Das ist das Schreckliche dabei. Ein Heiliger leidet für Sünder und Verlorene. Diese Offenbarung haben sie dort auf dem Berg bekommen. Solche Stunden kommen nicht oft. Solche Stunden auf dem Berg der Verklärung sind ganz selten. Vielleicht ein einziges Mal im Leben. Aber diese Stunden geben so viel, dass nachher der liebe Petrus kommt und schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Es war eine Stunde der Motivation, eine Stunde der Inspiration. Solche Augenblicke sind selten, wo der Horizont erweitert wird, wo du plötzlich Jahrtausende überblickst. Moses, Elia, Jesus und die Apostel. So etwas hat man nicht jeden Tag. Das ist was Besonderes, was die Menschen hier erlebten. Solche Versammlungen sind selten, wo der Heiland einen hinaufführt und plötzlich eine Wolke umhüllt sie, wo sie plötzlich in die Gegenwart Gottes hineingenommen werden. Diese Versammlung muss stark auf sie eingewirkt haben, auch wenn es nur 5 Sekunden war. Geschwister, wenn wir einmal in der Gegenwart Gottes sind, das prägt unser Leben für den Rest unseres Daseins. Wir werden geprägt, unser Denken wird geprägt. Jesus baut seine Gemeinde auf solche Offenbarungen. Das, was du gelernt hast, kann man dir ausreden. Das, was du gelesen hast, das kann man dir wieder irgendwie rausreden. Aber das, was du erlebt hast, mit deinen Augen geschaut hast, mit deinen Ohren gehört hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Er baut auf die Offenbarung. Segen ruht auf das, was durch die Offenbarung gekommen ist. Und die Offenbarung, Gott wirkt manchmal ganz anders. Weißt du, wir würden menschlich segnen. Der Große, der Starke, der Intelligente, der Alte wird gesegnet. Aber in der Bibel nicht der Esau, der Jakob sollte Segensträger sein. Nicht Ismael, Isaac sollte Segensträger sein. Und plötzlich ist jemand anders. Nicht der große, kräftige Bruder, der Sohn vom Isai, sondern der Junge, das 8. Kind von der Familie Isai, der David, soll König werden. Plötzlich durch Offenbarung. Und vielleicht brauchen wir heute Abend, wenn wir Salbungsgottesdienst haben, brauchen wir die Offenbarung. Der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht. Ja, wer ist denn denn? Gibt es da niemand mehr? Vielleicht ist jemand zu Hause geblieben. Vielleicht müssen wir jemanden herholen, damit der vielleicht ist es der. Wer ist es denn? Durch die Offenbarung können wir rausfinden, wer es ist. Und wir sollten lernen, alle die Gaben haben, wir sollten lernen, mit der Offenbarung zusammenzuarbeiten. Und nur Menschen segnen und nur Menschen dienen, wo die Offenbarung mitgeht. Die Vision mitgeht, die Salbung mitgeht. Und nur dort sein. Sonst sind wir immer am falschen Platz und haben nur Mühe und Ärger und Stress. Der Herr erwähle sie 3 Jünger für einen ganz bestimmten Zweck. Sie sollten besondere Erfahrungen machen. Sie werden es brauchen, weil sie Säulen der Gemeinde werden sollten. Petrus, Johannes, Jakobus sollten 3 große Säulen werden. Und wenn Gott jemand auserwählt hat für ein besonderes Werk, dann nimmt er sie auf die Seite. Und du fragst dich, mein Gott, warum nimmt der Heiland mich so einen Steinwurf auf die Seite? Warum nimmt er mich da hinein in so ein Mysterium? Warum lässt er mich das schauen? Warum kriege ich Angst? Warum bekomme ich mit der Angst zu tun? Die Wolke, die Herrlichkeit Gottes kam. Die anderen 9 Apostel, die haben keine Angst gehabt. Die wurden nicht mit der Wolke eingehüllt. Nur die 3. Warum erleben die anderen nicht das, was ich erlebe? Warum klopft es bei mir nicht nachts der Herr? Warum klopft er nur bei mir an und nicht bei den anderen? Warum höre ich seine Stimme und nicht die anderen? Warum habe ich Träume und nicht die anderen? Warum werde ich immer so persönlich in der Predigt angesprochen und nicht die anderen? Warum werde ich so geschüttelt und die anderen nicht? Was ist da faul an mir? Für einen ganz bestimmten Zweck. Weil Gott etwas mit dir vorhat. Die Apostel nehmen hier auf dem Berg teil an einem Gespräch im Jenseits. Sie sind Zuschauer, Zuhörer, Beobachter. Sie hören Moses, sie hören Elia. Und sie hören über den Ausgang der Dinge, wie das alles ausgehen soll, was da alles passieren soll. Der Herr hat sie auf den Berg hineingenommen und sie machen dort eine Extraerfahrung, so eine Ausnahme. Ihr Leben ist in einem Ausnahmezustand. Und vielleicht bist du heute Abend auch geistlich jetzt schon mittendrin in einem Ausnahmezustand. Du sagst, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Du bist in einem Ausnahmezustand, weil der Herr etwas ganz Besonderes mit dir und mit mir oder mit uns vorhat. Diese Gemeinde ist eine außergewöhnliche Gemeinde. Wenn besessene Leute hierher kommen, sie können kein Klavier spielen, sie werden steif. Und das ist auch in der Bibel, ist biblisch begründet. Menschen, die gegen das Evangelium waren, Paulus, der Elimas in der Bibel, der wollte, wenn Paulus greift und schmeißt ihn raus, seine Hand wurde steif. Und der Sergius wurde gläubig. So, es passiert, Menschen werden starr. Warum passieren merkwürdige Dinge in meiner Umgebung? Du fragst dich, warum passiert das? Weil Gott dich für einen besonderen Dienst zubereiten möchte. Sie erleben eine himmlische Unterhaltung mit die Apostel da unten. Der Herr hat sie auf diesem Berg für einen Grund, für einen Zweck hinaufgenommen. Vieles hat einen Grund in unserem Leben, dass wir heute Abend vielleicht nicht verstehen, vielleicht eine ganze Weile nicht verstehen, vielleicht ein Leben lang nicht verstehen, vielleicht nie verstehen werden. Vielleicht nie verstehen werden, warum du das durchmachst. Aber alles hat einen Grund. Der Begründer der Genfer Bibelgesellschaft, seine Bekehrungsgeschichte ist hochinteressant. Da ist ein Mann Gottes verkauft als Kolporteur Bibel und geht in einem Zugabteil und bietet einem Bibel. Da sitzt so ein Atheist, so ein Kommunist, so ein Gottloser und sagt, was haben Sie da in Ihrem Paket? Sagt er, Bibel. Und dann bietet er das teure Wort Gottes an und guckt es an Bibel. Sagt, ich kaufe den ganzen Koffer ab. Was kostet das? Kauft den ganzen Koffer ab, dreht ein Fenster runter und schmeißt raus. Unser Bruder kriegt so einen Schock, ist so frustriert und sagt, mein Gott, dein teures Wort hat er zum Fenster rausgeworfen. Und ist weitergefahren. Er ist zusammengebrochen. Der Bibelhändler, der die Bibel verkauft hat, ist zusammengebrochen, weil das teure Wort Gottes zum Fenster rausgeschmissen wurde. Und es sind viele Jahre vergangen. Er sagt, guck mal, Gott, es hat doch keinen Wert. Man schmeißt dein teures Wort zum Fenster raus. Und ich bin nicht dazu bereit, dass man dein Wort zum Fenster rausschmeißt. Hat den Dienst quittiert. Nach vielen Jahren ist ein gebrochener Mann, hat Bart, ist ein bisschen runtergekommen, erschöpft, ausgebrannt, ist in einer großen Versammlung. Und da predigt ein Mann, ein junger, dynamischer Mann und sagt, ich preise Gott, dass ich hier stehen darf. Der Saal ist gepfropft voll, da ist kein Sitzplatz. Er kommt rein, steht hinten an der Säule und dann erzählt der Mann sein Zeugnis. Er sagt, ich danke dem Mann in der Ewigkeit. Ich war am lebensmüde, ich wollte mein Leben ein Ende setzen. Ich lag an den Bahnschienen, habe meinen Kopf auf die Bahnschiene gelegt, habe auf den Zug gewartet, bis der kommt von Paris und mich überfährt. Und ich lag da an dem Bahn. Und als während ich so auf dem Bahndamm lag und guckte ich rüber, sah ich ein Paket. Und ich war neugierig, bin hingegangen, habe das Paket geöffnet. Und was war da drin? Nicht eine Bibel, ein ganzes Paket Bibel. Und ich bin gläubig geworden und ich finde jetzt den Wert, etwas zu gründen, die Genfer Bibelgesellschaft zu gründen. Und das war der Grund. Und ich möchte dem Mann danken. Und der Mann steht hinten und Tränen fangen an zu laufen, als er sich dann mit diesem Mann unterhält. Es war genau der Zeitpunkt, wo das passiert. Es war der Mann. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Was ist gut für uns? Vielleicht hast du deinen Dienst getan, hast genug Bibeln verkauft. Jetzt verkauft ein anderer und gründet eine ganze Gesellschaft, damit Bibeln weltweit verbreitet werden. Vielleicht sind wir fertig mit der Arbeit und Gott ruft jemand anders. Wer weiß es, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Warum? Die Apostel sollten auf die Kreuzigung vorbereitet werden. Kreuzigung Jesu. Sonst hätten sie das nicht verkraftet, wenn sie dieses Gespräch, dieses Erlebnis nicht gehabt hätten, hätten sie das nicht verkraftet. Gott bereitet uns auf bestimmte Dinge vor, lässt uns Himmel schauen. Weißt du, wenn du den Himmel geschaut hast, wenn du hier Goldregen gesehen hast, wenn du hier Engel gehört hast und wie die mit den Flügeln flattern und schon den Wind vernommen hast und das Gebläse der Engel, wie sie es hier abheben und abfahren, wenn du das vernommen hast, ich sag euch eines, ich möchte es nicht erleben. Und ich sag euch aus einem einfachen Grund, weil ich so berechnend bin. Wenn ich das erlebe, dann weiß ich, da kommt was Schwieriges auf mich zu. Wenn ich eine besondere Segenstunde erlebe, eine besondere Salbung erlebe, dann weiß ich, Probleme, Kämpfe, Schwierigkeiten kommen auf mich zu. Dann sage ich, lieber Heiland, mach ein bisschen langsamer, nicht so schnell. So, aber wenn Gott uns solche gewaltige Erlebnisse schenkt, dann bereitet er uns was für was Großes vor. Dann bereitet er uns für was Großes vor, weil er was Großes mit unserem Leben vorhat. So, Gott schenkt uns Offenbarungen, weil er was Großes mit unserem Leben bezwecken möchte. Was ist gut für uns? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Römer 8, 28. Lern diesen Vers auswendig. Und dann wirst du vieles in deinem Leben ganz anders verstehen. Gott bereitet seine Werkzeuge für sein Werk. Vieles geschieht so in der vorlaufenden Gnade. Vieles passiert vor deiner Bekehrung. Vieles ist passiert, als du noch im Mutterleib warst. Als du noch gar nicht geboren bist. Sind die Weichen schon in manche Richtung gestellt worden. Vor deiner Taufe. Im Mutterleib. Bist du schon vorbereitet für bestimmte Dinge, für später, für die Zukunft? Die Ausbildung ist so wichtig. Weißt du, diese Lehrjahre, Warum? Als ich angefangen habe, was zu lernen, weißt du, was bei mir passiert, was Schreckliches? Ich kriege einen Besen in der Hand. Ich habe gedacht, ich kann mit der Maschine an der Drehbank arbeiten und sonst was. Ich kriege einen Besen in der Hand. Putz die Werkstatt. Das kann ich zu Hause auch, bei meiner Mutter muss ich auch die Wohnung kehren und den Hof kehren. Und jetzt muss ich mit dem Besen arbeiten lernen. Lehrjahre. Wozu soll das alles gut sein? Wozu? Gott bedient sich besonders Menschen. Und bedient sich Menschen. Und arbeitet an den Menschen und lehrt sie und formt sie und macht sie zu Gefäßen für seine Ehre, für später. Diese Wanderjahre, Gesellenjahre, so unterwegs sein, kein Platz finden, was soll das alles? Ich sag euch eines, Gott bereitet sich Menschen vor, und zwar Menschen, die nicht sind in dieser Welt, die nicht geboren werden sollten, die nimmt er ganz besonders. Der Teufel wollte viele Menschen verhindern, dass sie gar nicht zur Welt kommen, weil er gewusst hat ganz genau, wenn der Junge geboren wird, das wird mal ein Prediger werden. Wenn das Mädchen geboren wird, das wird eine Esther werden, die geht zum König und rettet eine ganze Nation. Und deshalb wollte der Teufel schon, dass du gar nicht da hierher kommst und dich blockiert, dich verhindert. Oder dann, wenn du schon da bist, hat er ständig Blockaden in deinen Weg gegeben, da klappt's nicht, da klappt's nicht, da brennt was ab, da sterben die Eltern, da wirst du rausgeschmissen, klappt nichts. Warum? Weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, deshalb klappt's manchmal. Denk nur an Moses, ins Wasser gesteckt, dann beim König aufgewachsen, dann ermordet er jemand, wird er zum Versager, geht in die Wüste, 40 Jahre hütet die Schafe und endlich wird er von Gott nach 80 Jahren irgendwo ein bisschen gebraucht. Zubereitet. Andere wurden verstümmelt, zerstört, vergewaltigt, missbraucht, zugerichtet. Und dann fangen sie Gott zu dienen. Andere sind entwurzelt worden, Flüchtlinge, irgendwoher. Schau, diejenigen, die Gott dienen, das sind nicht Einheimische immer. Das sind Menschen, die vertrieben, verjagt worden sind. Und manchmal denken, Mensch, warum das alles? Warum diese ganzen Kriege? Warum die ganzen Vertreibungen? Warum die ganzen Nationen, dass sie so durcheinander gemischt werden? Schwarz und Weiß und Inder und Pakistanis und dann kommen die hierher und Marokkaner und Spanier. Warum kommt das alles so? Weil Gott will, dass etwas passiert zu seiner Ehre. Alles einen Zweck. Gott hat einen Plan, einen Gedanken im Hinterkopf. Gott gebraucht verstümmelte Menschen. Gott gebraucht zugrunde gerichtete Menschen. Andere verarmen, ruinieren sich, sind pleite. Aber Gott gebraucht so Menschen, die am Ende sind, damit sich kein Fleisch vor ihm rühme. Gott gebraucht solche Menschen. Was ist gut für uns? Ich predige heute, vielleicht sagst du, es ist nicht so Halleluja für mich, aber ich möchte heute Abend Mut machen. Denk an Josef, diesem jungen Burschen, der verkauft wurde, der Fremde, der vergessen wurde im Gefängnis. Denk an Josef, denk an diesen jungen Burschen. Und er hat mit Gott gehadert. Und vielleicht haderst du heute Abend mit Gott und sagst, mein Gott, warum bin ich hier? Warum bin ich, wo ich bin? Warum bin ich geschieden? Warum bin ich arbeitslos? Warum bin ich ein Sozialhilfeempfänger? Warum bin ich das alles? Warum ist alles schief in meinem Leben gelaufen? Warum sitze ich da? Und dann heißt es von Josef, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedachte gut mit mir. Und Gott hat einen Plan mit diesem Jungen gehabt. Dieser Junge solle König werden. Könige, die haben keine normale Ausbildung. Und wir sind Könige und Priester. Wir haben erst recht schwer. Wir haben ja keine leichte Ausbildung für unseren großen Beruf und große Berufung. Gott gebraucht entwurzelte Menschen, die keine Heimat haben, kein Zuhause mehr haben. Dann halten sie sich viel mehr an Gott. Gott, du bist mein Halt und meine Hoffnung. In unserem Leben geschieht vieles Unerklärliches. Für vieles haben wir keine Worte. Und für vieles sind wir gar nicht schuld. Und das ist das Schlimmste dabei. Wenn ich irgendwo beschuldigt bin, was eingebrockt habe, wenn ich etwas anstelle, dann kann ich sagen, ich löffle es auch aus, ich stehe dazu. Aber für vieles bin ich gar nicht schuld. Ich denke nur im Johannesevangelium, der Blindgeborene. Der Blindgeborene, da fragen die Leute, wer ist jetzt schuld? Der? Hat er was angestellt? Sind seine Eltern schuld? Ist die Gesellschaft schuld? Wer ist da schuld? Und weißt du, was der Heiland sagt? Weder noch. Damit die Herrlichkeit Gottes groß werde. Das ist das Geheimnis. Und du bist zu der Herrlichkeit Gottes hier in dieser Welt, zur Verherrlichung Gottes. Und deshalb frag nicht so viel, warum bin ich blind geboren? Warum bin ich so, wie ich bin? Ich habe in Pakistan, das hättet ihr sehen müssen, der Mann war nicht größer wie 1,50 Meter. der hat nicht mehr gewogen wie 40 Kilo. Seine Arme waren nur so lang, so Art wie Kontengan-Kind, was wir bei uns hier nennen. So, aber dieser Mann hat 18 Jahre eine Gemeindearbeit, eine brennende Gemeindearbeit. Und was ich gehört habe, ein Zeugnis, wie viele Menschen durch diesen verstümmelten, verkrüppelten, im Rollstuhl gebundenen Menschen, wie viel Heilung durch den geschehen ist. Wir denken immer, die Großen, die Starken, die Mächtigen, die kann Gott gebrauchen. Aber Gott hat sich das erwählt, was nichts ist in dieser Welt. Und macht zu Schanden, was das sei. Zur Verherrlichung Gottes. Für später. Gott baut seine Gemeinde auf lebendige Steine. Was ist gut für uns? Er baut auf Erlebnisse, Erfahrungen, die er hineinnimmt in eine Sache. Du bist plötzlich irgendwo verwickelt. Warum? Weil er etwas mit dir vorhat. Das ist die Ausbildung. Für vieles haben wir keine Ahnung. Gottes Volk lebt von der Offenbarung. Gott muss uns zeigen. Es ist noch nicht Abend, es ist noch nicht zu spät. Vieles verstehst du nicht. Die Züchtigung. Denkst du, was habe ich verbrochen, dass Gott mich so hart straft? Nur als Beispiel. Da geht schief, was nur schief gehen kann. Ein Autounfall nach dem anderen. Nimm mal nur als Beispiel. Ich nehme nur so ein Bild. Ich weiß, wovon ich spreche. Satan schlägt mich mit Fäusten, sagt der Mann Gottes in der Bibel. Und du erlebst so eine Situation. Satan schlägt dich mit Fäusten. Schlag auf Schlag gibt's da. Hast keinen Frieden. Kannst nachts nicht mehr schlafen. Warum das alles, mein Gott? Auf dass die Herrlichkeit Gottes groß werde. Gottes Volk lebt nicht von Reliquien, Überlieferungen, Antiquitäten, Traditionen. Es lebt aus lebendiger Erfahrung. Durch das alles, Halleluja, überwinden wir weit. Und liest dann Paulus, was er erzählt, wo er berichtet, in Wasser, in reißende Flüsse, unter falsche Brüder, in Gefahren, in Not, unter Straßenräuber, überall, wo er geraten ist. Und er sagt, und wir leben trotzdem und predigen trotzdem das Evangelium und machen trotzdem weiter. Ich habe in Rosenheim, in Bayern, habe ich mal einen Geigenbauer besucht, aus irgendwelchem Grund, weiß nicht, der gehörte zu der Gemeinde, wo ich dazu gehörte, auf jeden Fall. Und da war ein Geigenbauer. Und dann sagt er, der steigt gerne ins Hochgebirge. Und dort holt er sich das Holz für seine Geigen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein Dummkopf. Plagt sich, geht da ins Hochgebirge, um sich Holz zu holen. Im Wald gibt es so viel Holz da unten, warum das alles? Dann sagt er, die Bäume. Und dann hat er erzählt, in dieser Jugendstunde oder Bibelstunde, was es da war, hat er erzählt, warum er da hochsteigt. Und er sucht sich Bäume ab, die über den Abgrund stehen. Diese Bäume mag er am allerliebsten, die über den Abgrund hängen. Und die versucht er zu holen, wenn er so einen Baum, der über Abgrund hängt, so einen Baum bekommt. Das gibt ein wunderbares Geigenholz. Über den Abgrund. Warum? Weil so ein Bäumchen sich gehalten hat, seine Wurzeln geschlagen hat, tief in den Felsen, sich in den Felsen gekrallt hat und Stürme bestanden hat. Und wenn jemand Stürme bestanden hat, Stürme überlebt hat, der kann nachher Musik machen. Der kann nachher flöten, der kann nachher pfeifen, der kann nachher musizieren. Und wenn du Stürme überlebt und überstanden hast, was ist gut für uns? Geschwister, wenn du Amen sagen möchtest, dass ich Amen sage, Stürme, Schwierigkeiten, Kämpfe, Anfechtungen, die sind gut für uns. Amen. Die sind gut für uns. Und sogar sehr gut für uns. Nicht nur gut, die sind sogar sehr gut für uns, denn die machen uns richtig stabil. Vieles passiert deinetwegen. Was passiert? Vieles passiert deinetwegen. Vielleicht sagst du, das glaube ich nicht ganz. Denk an Jona. Jona ist auf der Flucht, ist nicht da, wo er hingehört. Läuft Gott aus der Schule. Und wie oft bist du schon Gott aus der Schule gelaufen? Hast nicht das getan, was du tun solltest. Der Mann ist auf der Flucht vor Gott. Da geriet ein ganzes Schiff in Seenot. Nur wegen Jona, weil Gott den Jona an einen bestimmten Punkt bringen wollte. Seinetwegen war der Sturm. Warum manche Gemeinden geschüttelt werden. Warum manche Familien geschüttelt werden. Weil Gott mit der Familie was vorhat. Nicht nur mit dir. Gott will mit deiner ganzen Familie, mit deinem ganzen Haus was anfangen. Dein ganzes Haus soll gerettet werden. Deshalb schüttelt Gott die ganze Situation. Gott hat in Jerusalem eine wunderbare Gemeinde von 10.000 Leuten kaputt gehen lassen, um nur einen einzigen Mann rauszuholen, Saul von Tarsus. Gott hat eine ganz wunderbare, gesegnete, geisterfüllte, voll Power-Gemeinde kaputt gehen lassen, um Saul von Tarsus zu einem Werkzeug Gottes zu machen. Der viel mehr tun wie 10.000 Leute zusammentun können, der ganz Europa evangelisiert, um einen Mann rauszuholen. Gott hat andere Absichten manchmal. Wir kalkulieren und rechnen jüdisch oder hebräisch, aber Gott rechnet himmlisch. Aus einer ganz anderen Dimension. Sie sprachen vom Ausgang der Dinge. Moses und Elia und Jesus, die haben sich vom Ziel her die Dinge geplant und unternommen und einfach so ins Auge gefasst, weil Gott etwas Größeres vorhatte. Wir sehen immer nur den Augenblick, was vor der Nase ist, aber Gott plant anders. Er will mit einem Zug, so wie ein Schachspieler, mit einem Zug alle Schachmatt machen. Mit einem Zug. Und deshalb lässt er so manchmal, schiebt er manches, manchmal opfert er so viel. Und um dann nachher mit einem einzigen Zug alles auf einmal erledigen. Das ist Gott. So arbeitet er. Euretwegen. Es ist gut. Es ist gut. Jesus baut seine Gemeinde. Und wie baut er? Bringt Leute zusammen. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen. Leute, die uns gar nicht so passen. Die Nase stimmt nicht, die Ohren stehen ab, die Haare sind zu Berge. Oder die haben keine Haare, die sind rot, die sind grün, die sind blau. So, Gott liebt alle. Halleluja. Preis dem Herrn. Und Gott nimmt alle an. Das ist sein Volk. Gott bringt zusammen. Und schau her. Auf dem Berg der Verklärung. Wenn du den Berg der Verklärung erlebt hast einmal, dann hast du den Himmel begriffen. Dann weißt du, was im Himmel ist. Und John Wesley hat einmal einen Traum gehabt, weil er geglaubt hat, die Methodisten. Im Himmel gibt's nur noch Methodisten. John Wesley damals. So wie manche glauben, nur Pfingstler werden im Himmel sein. Oder nur Lutheraner werden im Himmel sein. Oder nur Katholiken werden im Himmel sein. Oder Baptisten. Aber John Wesley hat gedacht, nur Methodisten gibt's im Himmel. Und dann hat Gott einen Traum ihm geschenkt. Er ist im Himmel. Und da geht er von Abteil, von Raum. Da sieht er, das sind die, das sind die. Und dann sagt er, mein Gott, wo sind die Methodisten? Dann sagt der Stimme oder der ihn rumgeführt hat, im Himmel gibt es keine Methodisten. Im Himmel gibt es nur Christen, nur Erlöste, im Blut des Lammes gewaschene. Da gibt es keine extra Abteilung für Methodisten. Nein, Erlöste. Und wir brauchen manchmal einen Blick für ins Jenseits, dass wir merken, Moses und Elia gehören zusammen. Gesetz und Propheten gehören zusammen. Altes Testament und Neues Testament gehört zusammen. Jung und alt gehört zusammen. Männer und Frauen gehören zusammen. Keine Trennung. Ja, keine Juden und kein. Wo sind die Juden? Im Himmel wird es keinen einzigen Juden geben. Glaub mir das. Im Himmel gibt es keinen einzigen Deutschen. Im Himmel gibt es keinen einzigen Amerikaner. Es ist gut. Es ist gut, dass manchmal Menschen in die Gemeinde kommen, die du nicht ausstehen kannst. Weißt du, ich war in einer Gemeinde, da waren da Baptisten und Baptisten zusammen. Und da war einer von der anderen Gemeinde, der stand auf und gibt ein Zeugnis. Und er sagt, oh, wisst ihr, Geschwister, ich muss euch ein Bekenntnis abgeben. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Sagt er, mitten im Gottesdienst, so wie hier. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Kannst du nur die lieben, die dir sympathisch sind? Nein, der Heiland liebt sie alle. Auch die unsympathischen. Weißt du, es ist gut. Und was ist gut für dich? Es ist gut für dich, dass du einen Bruder hast, der es so schleift und so feilt, Diamantenschädel hat, so einen harten Dickschädel hat, der sich nicht verändert und der immer wieder so an dir der Hörner hat, der einfach dich an dir rumboxt und rummacht. Das ist gut. Da wirst du geschliffen. Da wirst du weich geklopft. Da wirst du brauchbar für das Reich Gottes. Da wirst du brauchbar für den Himmel. Es ist gut. Und deshalb, was ist gut für uns? Ohne Moses, ohne Elia würdest du die Bibel nicht verstehen. Würdest das Neue Testament nicht verstehen. Wir brauchen alle. Wir brauchen die Märtyrer, wir brauchen die Prediger, wir brauchen die Poeten, wir brauchen die Dichter, wir brauchen die Musiker. Wir brauchen alle im Reich Gottes. Denn das gibt es dann Reich Gottes, die Schönheit des Reiches Gottes. Wir brauchen die Baumeister, die sagen, oh, hier ist gut sein. Lasst uns Hütten bauen. Hier ist gut sein. Lasst uns Hütten bauen. Wir brauchen solche Baumeister. Aber Petrus war noch nicht reif, eine Hütte zu bauen. Das ist der Grund, warum der Heiland verschwand. Weil er noch nicht reif war, um eine Hütte zu bauen. Er wäre gerne Baumeister gewesen. Paulus sagt, ich als weiser Baumeister habe den Grund gelegt für das Geheimnis Gemeinde. Petrus hat immer gedacht, ich. Dann nimmt das Schwert, wenn er wenigstens kämpfen würde. Der hätte zuerst auf dem Existierplatz sein sollen und zuerst mal mit dem Schwert mal fechten lernen sollen. Dann hätte er das greifen können. Aber da greift das Schwert und es ist Gnade Gottes. Das Wunder wäre noch größer passiert. Der hätte genauso ein Schild spalten können. Wäre genauso passiert. Da gibt es noch was in seinem Film gehabt. Eine Story. Schädel spalten. Aber der Heiland, glücklicherweise, es ging daneben, weil er so gezittert hat. Aber da siehst du, der Petrus war noch nicht reif, Baumeister zu sein. Und wir sind auch noch nicht reif, Baumeister zu sein. Hütten bauen. Wir würden gern sofort, Herr, hier ist gut. Gut, dass ich da bin. Gut, dass ich das sehen kann. Gut, dass ich das miterleben kann. Gut, dass ich diese Herrlichkeit erleben kann. Jetzt schreibe ich ein Gedicht. Ich kenne Leute, die sind keine 14 Tage gläubig. Da schreiben sie meinen Weg zu Gott. Ja, ich kenne solche Leute. Machen gleich Großevangelisation, 14 Tage Christen. Und manche sind 14 Tage. Paulus war 14 Jahre schon unterwegs und dann schreibt er ein paar Zeilen. Ich weiß nicht, wo ich war. War ich im Himmel? War ich im Leibe? War ich außer Leibe? Wo war ich? Aber ich sah unaussprechliche Dinge. Und dann bringt es nieder, was kein Mensch gesehen, kein Ohr gehört, kein Herz je geglaubt hat. Der Mensch, der die Herrlichkeit Gottes proklamiert, der von der Verklärung Jesu etwas bringt, der zittert, der weiß gar nicht, hoffentlich bringe ich das alles richtig rüber. Petrus war noch nicht reif, um die Gemeinde zu bauen. Aber er war reif, um Menschen ins Reich Gottes zu rufen. Dazu war er reif. Pfingsten, Petrus und die Elf, nachdem er sich ausgeheult hatte, nachdem seine Augen reingewaschen waren, nachdem er Christus erlebt hatte, dann konnte er sagen, diesem Lahmen dort an der Tür, schau mich an, schau mir in die Augen, sagt er wörtlich, schau mich an. Und dann sagt er, steh auf im Namen Jesu und wandle. Zuerst müssen die Menschen kommen und dann wird das Haus gebaut. Zuerst müssen die Menschen kommen. Und Paulus dann als weiser Baumeister legt er den Grund. Und erst in Antiochien wurden die Jünger Jesu Christen genannt. Nicht in Jerusalem, nicht in Samaria. Erst in Antiochien wurden Christen, die Jünger Jesu Christen genannt. Zuerst ist man Jünger, zuerst lernt man. Zuerst man schaut man den Herrn. Und es ist gut, dass wir solche Zeit haben, der Ausbildung, des Zuhörens. Zuerst horcht man, zuerst lernt man gehorchen, zuerst lernt man sich von Gott führen zu lassen, zuerst muss der Herr uns viele Fragen beantworten und dann erst sind wir Christen. Wir haben Salbungsgottesdienst. Weißt du, was Christ heißt? Christus ist der Gesalbte und Christen sind die Gesalbten. Salbungsgottesdienst. Erst dann, wenn wir es gelernt haben, begriffen haben, dann können wir erst gebraucht werden. Moses und Elia waren nur der Vorspann für Jesus. Moses und Elia war der Vorspann für Jesus. Warum? Weil jetzt einer kommt und am Schluss sehen sie nur noch Jesus, weil Jesus wichtiger ist als Moses, wichtiger ist als das Gesetz, wichtiger als David, wichtiger als der Tempel, wichtiger als der Altar, wichtiger als Israel, wichtiger als Elia. Jesus ist wichtiger. Jesus war Elia und Mose und alles andere nur Vorspann. Wichtiger als alle Prophezeiungen, wichtiger als das ganze Bibelwissen. Jesus ist wichtiger. Was nützt dir dein ganzes Bibelwissen, wenn du Jesus nicht kennst? Wichtiger als alle Gaben ist Jesus zu kennen. Wichtiger als Maria und die Apostel und alle Heiligen. Jesus ist wichtiger. Es ist gut, dass du das alles weißt, Moses und Elia kennst. Aber die verschwinden. Die verschwinden alle. Die haben sich alle aufgelöst in Luft. Und sie sahen nur noch Jesus allein. Nur noch Jesus allein. Es ist gut, dass dir am Schluss nur noch Jesus bleibt. Hör mir gut zu. Gott erlaubt es in deinem Leben, dass Menschen dich enttäuschen nach Strich und Faden. Die lassen dich alle im Stich. Bestellt und nicht abgeholt. Die lassen dich alle in Stich, bestellt und nicht abgeholt. Die lassen dich alle in Stich und es ist gut, dass dich alle in Stich lassen. Du solltest Amen sagen können. Denn du verstehst dann etwas vom Evangelium. Denn dann klammerst du dich nur noch an den Herrgott. Dann klammerst du dich nur noch an Gott, wenn alle Menschen dich in Stich lassen. Wenn du dich auf niemanden mehr verlassen kannst. Alle Menschen sind Lügner, selbst die Heiligsten. Und dann lernst du allein auf Gott zu schauen, allein dem Herrn zu vertrauen und sagst, Gott, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessiert mich alles nicht mehr. Dann denkst du anders, dann lebst du anders, dann reagierst du anders, wenn du von allen Menschen, von allen Kirchen, von allen Gemeinden, von allen Pastoren, von allen Bischöfen, von allen enttäuscht bist und dann hast du nur noch Jesus. Und das ist das, wo Gott uns hinbringen will. Und das ist gut für uns. Der Berg der Verklärung ist nicht nur, wo ich ein Vater Morgana habe oder eine Erscheinung habe. Der Berg der Verklärung ist, wo ich nur noch Jesus allein übrig habe. Das ist der Berg der Verklärung. Der Berg der Verklärung für dich und mich ist, ihr habt nur noch Jesus, weder Mann noch Frau noch Kind noch Kegel. Jesus allein. Das ist die Stunde. Wenn du das erlebt hast, warst du auf dem Berg der Verklärung, hast was begriffen. Und gut, dass du diesen Punkt erreicht hast, dann kannst du ganz anders danken. Sag Dank alle Zeit für alles. Das ist der Moment, wo du sagst, danke. Alle haben mich in den Stich gelassen. Alle haben mich verlassen. Alle verraten, verkauft, verlassen und so weiter. Alle meine Brüder, Josef, alle haben mich in den Stich gelassen. Alle. Und sogar noch den alten Vater belogen. Es ist wichtig, dass du das sowas erlebst. Es ist gut, wenn du das weißt, wenn man das dir sagt. Weißt du, ich möchte nicht als Lügner dastehen und euch erzählen, wenn du dem Heiland nachfolgst, ist wunderbar. Praise God, es ist wunderbar. Aber, weißt du, wenn du anfängst, mit dem Heiland zu gehen, dann gehst du von einer Schwierigkeit in die andere. Dann fangen die Probleme an. Wenn du schwanger wirst von Jesus, liebe Maria, wenn du schwanger wirst von Jesus, wenn der Heilige Geist dich überschattet, dann will der Josef dich verlassen. Dann geht's rund in deinem Leben. Dann will niemand mehr mit dir was zu tun haben. Prostituierte oder was weiß ich, was die Maria alles verdächtigt wurde, bis heute noch. Also so mit den römischen Soldaten da getrieben oder mit wem was weiß ich da noch alles. Verstehst? Das wurde alles unterstellt. Du musst mit Unterstellungen leben. Wenn du schwanger wirst von Jesus, musst du mit Unterstellungen, Verdächtigungen, Vermutungen, damit musst du leben. Man nennt dich dann, was weiß ich alles, bloß nicht Heilige Jungfrau Maria. In der Zeit war Heilige Mutter Maria keine Maria, was die katholische Kirche draus gemacht hat. Sie war eine Hure, eine Sünderin. Josef wollte sie heimlich verlassen, wollte damit nichts zu schaffen haben mit dieser Jungfrau. Ist gut für uns. Ist gut für uns. Das ist gut, wenn du vorher gut informiert bist, diese himmlische Diskussion mitgekriegt hast, wenn du eine Erfahrung mit Gott gemacht hast und wenn du mitgehört hast, Elia und Moses, wie die sich mit Jesus unterhalten. Hör mal, das Kreuz kommt noch. Und nach dem Kreuz gibt es ein Ostern, eine Auferstehung. Und nach der Auferstehung, da gibt es ein Pfingsten. Und nach Pfingsten gibt es eine Explosion des Heiligen Geistes weltweit. Und nach der Explosion des Heiligen Geistes, da kommt ein Saul von Tarsus, der wird sie bekehren und der wird die ganze Welt auf den Kopf stellen. Passt mal auf, und dann gibt es eine Reformation und dann gibt es eine Pfingsterweckung und was noch alles gibt. Wenn du das alles gesehen hast, weißt du, wir müssen, Geschwister, wenn wir siegreich sein wollen, wir müssen anfangen vom Ziel her, vom Ende her zu leben. Vom Ziel her zu leben. Weil die Apostel das mitgehört haben, war für sie verständlich. Das alles muss jetzt kommen, auch wenn sie nicht verstehen konnten in der Zeit. Große Glaubenserfahrungen. Wisst ihr, wo man die macht? Nicht hier in der Gemeinde. Große Glaubenserfahrungen machst du in der Wüste. Wüste. In der Einsamkeit. Große Glaubenserfahrungen machst du in der Not. In harten Kämpfen. Durch Kämpfe bist du stark geworden. Durch Kämpfe wirst du stark. Nicht durch Schlafen, nicht durch Essen. Nicht durch Singen, nicht durch Beten, durch Kämpfe wirst du stark. Und je mehr Kämpfe du hast, desto stärker werden deine Muskeln und deine Nerven und deine Sehnen. Durch Versuchung wirst du stark. Durch Anfechtung, durch Enttäuschung, durch Verleumdung wirst du stark. Es ist gut. Und ich sag, wir wollen ja wissen, ich seid ja hierher gekommen zu erfahren, was ist gut für mich. Und ich sag euch, Verleumdung, Verfolgung, Enttäuschung ist sehr gut. Meine Frau ist mal schockiert worden. Richard Wurmbrand sitzt bei uns zu Tisch und dass ich die liebe Seele, dass ich so viel Mühe gemacht mit dem Kochen, alles so wunderbar gemacht und noch Pfefferminzblatt drauf und was weiß ich alles. Und dann sitzt der Richard Wurmbrand am Tisch und sagt, Schwester, ich muss dir was sagen. Das Essen ist nicht gut. Du hättest meinen Sohn sehen müssen. Der geht in sich, guckt die Mutter an. Alle sind betroffen. Das Essen ist nicht gut. Und dann hat er Luft angehalten. Alle haben Luft angehalten. Und dann sagt er, es ist sehr gut. Das habe ich mir gemerkt. Überall, wo ich hingehe, enttäusche ich die Schwestern, enttäusche ich die Familien. Das ist auch, was Gott macht, wenn er uns besucht, wenn der Heilige Geist uns besucht. Das Essen ist nicht gut. Die Enttäuschung ist nicht gut. Die Versuchung ist nicht gut. Die Krankheit ist nicht gut. Alles ist nicht gut. Der Mangel, die Verfolgung, die Einsamkeit ist nicht gut. Es ist sehr gut. Sehr gut. Ist gut, dass Jesus sagt, es ist gut sogar, dass ich weggehe. Kannst du das vorstellen? Wenn ich nicht weggehe, kann der Heilige Geist, der Tröster, nicht kommen. Ist so ganz arg wichtig, dass wir das begreifen, dass wir nicht immer was schauen, was greifen, was fassen müssen, sondern dass wir unseren Heiland so kennen, dass alles, was er macht, nur das Beste für uns ist. Sehr gut. Denen, die Gott lieben, müssen und werden alle Dinge zum Besten dienen. Wer kennt die Geschichte Römer 8, 28? Darf ich nur mal die Hände sehen? So, das sind so viele, die nicht kennen. So, die Geschichte von Römer 8, 28. Ich kenne diesen Bruder persönlich aus dem Ruhrgebiet. Er hat Zeugnis gegeben bei uns in der Gemeinde, war er noch junger Christ. Das hat mich imponiert. Er sagte, ich habe den Spitznamen gehabt für mein Leben lang. Zuerst einmal habe ich das nicht mögen, Römer 8, 28 zu heißen. Denn er hat immer, wenn was passiert ist, hat er immer gesagt, Römer 8, 28. Dort heißt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Er war ein Bergmann und so weiter. Und seine Kollegen haben gesprochen, ach, jetzt kommt Römer 8, 28. Nicht seinen Namen genannt, sondern den Spitznamen Römer 8, 28. Und das war so ein Fluch auf sein Leben, Römer 8, 28. Immer Römer 8, 28. Und dann passiert etwas in seinem Leben, wo er dann sagt, ich bin so dankbar, dass ich Römer 8, 28 kenne. Dann ist, der sitzt da beim Förderband, oder wie heißt es, dieser Zug da rauf und runter, was im Abgrund, im Bergbau, Förderkorb. Und da sitzt er da, die warten alle. Und da kommt so ein großer Köder, so ein Hund rein. Und da nimmt einer der Kollegen sein Essen, sein Mittagessen und Vesper und alles, was da drin ist. Die sind ganz mit der schönen Salamiwurst und schmeißt dem Hund zu. Der Hund natürlich Dankeschön und pff, weg war er. Und unser Bruder rennt raus aus dem Betriebsgelände auf dem Parkplatz und erwischt dann den Hund. Und dann hat es das Paket und jetzt geht er da in die Firma. Und als er in die Firma kommt, denkt er jetzt, mein Korb ist runter. In der Tiefe, als ich jetzt ist verpasst. Ich muss jetzt heute unbezahlten Urlaub nehmen. Aber wie es soll's, sagt seine Seele, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Auch wenn jetzt dieses Ungeschick passierte, auch wenn die Leute ihren Spott mit mir getrieben haben, Römer 8, 28. Und dann kommt er ins Gelände und dann kommt schon der Chef entgegen und hat schon gesagt, Herr Direktor, ich muss heute Urlaub nehmen. Dann sagt er, ich gratuliere, Sie sind der Einzige von der ganzen Mannschaft, die überlebt hat. Der ganze Korb ist in die Tiefe abgestürzt, Sie sind der Einzige, der überlebt hat. Und dann hat er begriffen, was Römer 8, 28 ist. Du kannst vielleicht jahrelang so diesen Spottnamen tragen, jahrelang damit umgehen und sagen, ich verfluche, dass dieses überhaupt erdacht wurde, Römer 8, 28. Aber irgendwann einmal zahlt sich das aus in deinem Leben. Irgendwann zahlt sich das aus. Römer 8, 28. Es ist gut für uns. Gut für uns. Gut für uns, dass Dinge geschehen in unserem Leben, die wir nicht erklären können, die wir nicht verstehen können. Herr, hier ist gut sein. Halleluja. Gut für uns. Meister, was soll ich machen? Und der Jesus sagt, gar nichts. Gar nichts soll ich machen. Mir nachfolgen einfach. Wir suchen immer was. Was kann ich für Jesus tun? Oh, ich möchte für Jesus ein Haus bauen. Wir möchten gerne für Gott was Großes tun. Aber der Herr möchte etwas an uns tun. Das ist das Geheimnis. Der Herr möchte mit seinen Jüngern etwas, mit seinem Geist, mit seinem Wort etwas an uns wirken. Wir sind immer an uns gedacht. Oh, ich baue für Jesus ein Haus, für Moses ein Haus, für Elia ein Haus. Ich krieg auch noch irgendwo so einen Unterschlupf, wo ich auch bleiben kann. Er denkt menschlich. Aber hier, was ist gut für uns? Nicht Moses und Elia, Jesus. Was dient Jesus? Was verherrlicht ihn? Das Kreuz verherrlicht ihn. Jesus sagt, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Die Erhöhung Jesu ist das Kreuz. Wenn ich einmal erhöht werde, wir müssen runter vom Berg der Herrlichkeit. Wir müssen runter vom Berg der Verklärung. Wir müssen wieder auf den Teppich, wieder auf die Erde zur Wirklichkeit. Und dann müssen wir wieder ganz von vorne anfangen mit dem Alphabet. Jesus will etwas an uns tun. Petrus, wenn ich für dich nicht gebetet hätte, würde es gar nicht leben. Ich habe für euch alle gebetet. Was kann der Herr für uns tun? Was ist gut für uns? Es ist gut, dass ich hingehe, sonst kann der Tröster, der Heilige Geist nicht kommen. Und dann Petrus, er wusste nicht, was er sagte. Du weißt auch manchmal gar nicht, was du betest. Sei Gott dankbar, dass Gott nicht alle deine Gebete erhört. Danke Gott dafür. Die Frau von Billy Graham hat einmal in einem Interview gesagt, sie ist Gott so dankbar, dass Gott nicht alle ihre Gebete erhört hat. Sonst hätte sie mehrfach den falschen Mann geheiratet. Das ist er. Oh Gott, jetzt schick ihn her, jetzt ist sie hier. Und jetzt machen wir allen möglichen Zirkus. Jetzt der Mann. Wer weiß, vielleicht ist für dich, gerade bei diesem Gabentest, da kam Ehelosigkeit oder Ehelosigkeit war als Gabe. Vielleicht ist Ehelosigkeit für dich das Beste. Weißt du, was die Orthodoxen sagen? Die Orthodoxen, die erlauben zweimal Ehescheidung. Du kannst das erste Mal geschieden werden, kannst das zweite Mal geschieden werden, weil der dritten Mal sagt er, bist nicht ehefähig. Ja? Vielleicht bist du schon beim ersten Mal nicht ehefähig. Und vielleicht sollten wir wirklich Gedanken machen, was ist das Beste für mich? Überleg einmal, wenn du allein sein kannst, kannst du mir Gott doch so viel tun? Wenn du verheiratet bist, das ist das Beste für dich. Und da, wo du bist, das ist immer das Beste. Du möchtest immer da, wo die anderen sind. Weißt du, Herr, ich möchte in Afrika sein. Oder in Indien. Da ist Erweckung. In Pakistan ist Erweckung. Mein Vater hat einen Spruch losgelassen. Das weiß ich immer noch. Sagte, Johannes, wo du nicht bist, lecken die Kälber Honig. Die leben wie im Paradies. Die sind wie im Schlaraffenland, wo du nicht bist. Und das habe ich immer gemerkt, wo ich nicht bin, da ist Erweckung, das geschehen Zeichen und Wunder. Wo ich nicht bin, da ist Wohlstand. Wo ich nicht bin, da ist Sieg auf der ganzen Linie. Und nur wo ich bin, läuft nichts. Ja, so bildlich gesprochen. Da läuft schon was, aber ich bin nicht zufrieden mit dem, was läuft. Ich möchte immer gern woanders sein. Und wir sollten aufhören, gerne woanders sein. Das ist das Beste. Wo du bist, wie du bist, ist das Beste. Gott hat das Beste schon für dich ausgesucht. Und weißt du, manchmal denkst du, oh, wenn ich nur jemand anders geheiratet hätte. Oh nein, weißt du, Gott hat schon gewusst, wen er an deine Seite stellen muss, wen du brauchst. Oder hätte ich nur andere Kinder, oder hätte ich nur andere Familie, wäre ich nur in eine andere Gesellschaft hineingeboren oder Gesellschaftsschicht hineingeboren. Sei froh, das, wo du bist. Sei froh. Danke Gott. Gott hat schon gewusst, wen er dir über den Weg schicken kann und soll. Für uns hat Gott nur das Beste, das Allerbeste ausgedacht. Was Gott verherrlicht, das hat er sich für uns erwählt. Was Jesus dient, das hat er sich rausgesucht. Und Jesus sagt, wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Das ist das Beste. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Das ist das Beste. Wo kann Jesus sein? Wenn Jesus hier sein kann, dann will ich hier sein. Wenn Jesus in der Leprastation sein kann, dann möchte ich in der Leprastation sein. Wenn Jesus im Busch sein will und Jesus sich dort wohlfühlt, dann möchte ich im Busch sein. Wenn Jesus im Altersheim sein möchte, dann möchte ich in Altersheim sein. Und wenn er in der Sterbeklinik sein möchte, dann möchte ich dort sein. Da, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Wo Jesus nicht ist, da mag alles sein, da mag alles perfekt sein, mag alles vollkommen sein, da mag alles heilig sein, da mag alles wunderbar sein. Da ist die Hölle, da ist der Tod. Da ist kein Leben. Aber nur wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Petrus wusste nicht, was er sagte. Weißt du, was du schwätzt? Weißt du, was du betest? Weißt du, was du dir wünschst? Oder redest du auch manchmal Dummheiten in deinem Geist, in deinen Gebeten? Typisch für Petrus ist, er hat sich immer selbst überschätzt. Er hat immer von sich ganz hoch und groß gedacht. Ich, Simon Petrus, der große Fischer. Ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Wo war seine Größe? Oder da kommt eine Welle, fängt an zu zittern. Schlimmer wie die Welle. So, der Petrus immer sich selbst überschätzt. Herr, wenn dich alle verlassen. Auf mich kannst du dich verlassen. Und was war? Wer hat den Herrn verleugnet? Und der Herr sogar erlaubt. Weißt du, Gott erlaubt den Petrus, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich für meinen Bruder gebetet. Hätte gesagt, oh Herr, schütze diesen Petrus, dass das nicht passiert. Aber der Herr sagt sogar, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, noch bevor der Gockelkikiriki sagt. Du wirst mich verleugnen. Und er betet nicht, gebietet nicht, bindet nicht den Hahn oder dreht dem Hahn den Hals ab. Nein, der sagt, es wird noch passieren. Und ich wünsche, dass es dir passiert. Stell mal vor, der Herr wünscht dir, dass du ihn dreimal verleugnest. Dich sogar selbst verfluchst. Das wünscht sich der Heiland. Damit du lernst, in dir und in mir, in uns wohnt nichts Gutes. Was wir sind allein aus Gnaden Gottes. Ist nicht unser Laufen, nicht unser Wollen, nicht unser Vollbringen, ist allein der Heilige Geist. Und das muss der arme Petrus lernen. Und dann, nachdem er fertig ist, hast du mich lieb. Hast du mich lieb. Hast du mich lieb. Dreimal fragt er. Schon hart. Was ist gut für dich? Hast du schon herausgefunden? Bist du immer noch dabei? Kann ich noch fertig machen? Der Herr, die Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein lieber Sohn, den sollst du hören, Petrus. Auf den sollt ihr hören. Was ist das Beste für unser Leben? Verletzungen sind gut für uns. Du kannst nie Perle werden, wenn du keine Verletzung bekommst. Als Muschel. Du brauchst Verletzungen. Du möchtest eine Perle in der Schatztruhe Gottes, in der Schatulle Gottes werden. Du möchtest was Großes werden. Und Gott hat einen Plan für dich. Deshalb erlaubte, dass du verletzt wirst. Und zwar ganz massiv. Damit du Perle wirst. in deinem Leben. Gott erlaubt Verletzungen. Gott erlaubt so viele Dinge, die du nicht verstehst. Denk nur an diese Perle, weil es um was anderes, was Besseres geht, was Größeres geht. Das gute Teil. Gott erlaubt Schicksalsschläge. Du sagst, warum das alles? Gott erlaubt manchmal, dass du durch Dinge gehst, damit du später andere Menschen besser verstehst. Und selbst wenn du die nicht verstehst, aber trotzdem, du bist ja gereift dabei. Aus jeder Schlacht, aus jeder Demütigung, wo Leute dich mit Dreck bewerfen, dich in die Pfanne hauen und so weiter, du kommst raus. Danke, Herr. Es war wieder von dir. Was ist gut für uns? Ich möchte, dass wir lernen, mit Problemen umzugehen. Wir sind in einer Welt voller Probleme. Wir sind drin. Wir brauchen nicht nach Golgatha zu gehen. Du brauchst den Film nicht angucken. Du kannst angucken. Du brauchst nicht diesen Film. Das, was im Film passiert, das erlebst du tagtäglich zu Hause, wo du auch bist. Du wirst gekreuzigt nach Strich und Faden. Du wirst gedemütigt. Du wirst verraten, verleugnet, gemobbt, angegriffen. Das passiert bei dir zu Hause. Das, was Jesus auf Golgatha erlebt hat, das ist dein Schicksal auch. Du wirst teilhaftig. Nicht nur seiner Herrlichkeit, sondern auch teilhaftig seiner Leiden. Ist gut für dich. Denn wenn du stirbst, stehst du auf, für dieses Samenkorn muss in die Erde fallen, das Weizenkorn. Dann geht es auf, dann kann es Frucht bringen. Das muss passieren. Was ist gut für dich? Weizenkorn da auf dem Altar zu legen, ist nicht gut. Weizenkorn auf dem Altar zu legen, ist nicht gut, ist ein Verbrechen an Weizenkorn. Weizenkorn gehört in den Topf, in die Erde, damit es aufgeht. Nicht auf dem Altar. So viele Christen liegen am falschen Platz. Die Christen gehören nicht auf dem Altar, die gehören in den Boden, in die Erde, in die Welt, unter die Menschen, damit sie aufgehen. Deine Gaben gehören in die Erde, damit sie aufgehen, damit sie Frucht bringen. Dahin gehören deine Gaben, deine Talente, deine Fähigkeiten. Es geht um was Besseres. Probleme. Not. Weißt du, was die Not macht? Erfinderisch. Halleluja. Da kriegst du Ideen plötzlich, da wirst du plötzlich kreativ, dein Geist ist so stumpf, weil alles so glatt und alles so einfach geht. Aber wenn du Probleme hast, dann fängst du an zu beten, fängst an zu denken, fängst an zu düfteln, fängst an was zu machen und du machst was. Wir würden heute noch mit der Pferdekutsche durch die Gegend fahren, wenn die Menschen nicht in Not gewesen wären, wenn die nicht schneller vorwärts kommen wollten oder vieles andere mehr. Erfinderisch wirst du, wenn du in Urlaub gehst, wenn ich immer nur der Autobahn rase. Erlebe nicht die Schönheit der Natur. Weißt du, wo ich die Natur, wo ich die Welt erlebe? Umleitung. Immer Umleitung. Und es ist gut für dich in deinem Leben, Umleitungen zu machen. Warum die Umleitung? Wieder Vollsperrung. Die Umleitung. Gott will was zeigen, was du entdecken sollst auf deiner Reise, auf deiner Wanderschaft, auf deiner Pilgerschaft. Jesus musste durch Samarien gehen. Das war gut für die Jünger. In Samarien haben sie eine Lektion gelernt. Du musst eine bestimmte Lektion in deinem geistlichen Leben lernen, damit du siehst, dass Gott auch die Samariter liebt. Nicht nur die Juden, auch die Samariter. Und da kommt es zu dieser Frau, die fünf Männer hat. Bring deinen Mann. Jesus macht keine Vorwürfe der Samariterin, klagt sie nicht an, schmeißt sie nicht in die Hölle. Wo ist dein Mann? Bring dein Mann her. Wir wollen uns ein Gespräch miteinander machen. Ich will nicht als Jude allein mit dir sprechen, kann ich nicht. Das ist nicht gut. Bring deinen Mann her, wir wollen miteinander reden. Hab keinen Mann, hast recht gemacht, Frau. Und dann kommt ganz Samaria raus. Jesus musste nach Samaria gehen, musste nicht, ist nicht wahr. Er wollte, weil er hier einem Menschen dienen wollte. Und manchmal schickt Gott auch die solche Umleitung, zickzack, quer durch den Garten und führt dich irgendwo hin. Spannungen. Wer liebt Spannungen? Oh, Schwester, hast du mich verstanden? Spannung, gib die paar Spannungen. Sie braucht Spannungen. Kein Mensch mehr. Aber weißt du, du möchtest Entspannung. Du kannst nur Entspannung verstehen, was Entspannung ist, wenn du Spannung gehabt hast. Dann weißt du, was Relaxing ist, was Entspannung ist, wenn du unter Stress gestanden bist. Und deshalb ist es so gut, dass Gott solche Momente in unserem Leben schickt. Wir hätten nicht die Offenbarung, die Apokalypse, wenn der Johannes nicht auf der Insel Patmos verbannt worden wäre. Hätten wir das Ding gar nicht. Wir wüssten gar nicht, dass das neue Jerusalem noch gibt. Wir hätten nichts von der Hütte Gottes oder den Menschen oder keine Ahnung von diesen herrlichen Dingen des Jenseits, wenn nicht Patmos gegeben hätte. Dort auf der Insel Patmos, im Pech getaucht. Da liegt er da. Und dann bekommt er die Vision. Er sieht Jesus, sieht die Gemeinde, sieht die 144.000, sieht die Herrlichkeit Gottes. Sieht natürlich auch den Antichristen, aber das ist nur nebenbei. Aber er sieht herrliche Dinge, nur weil er bereit war, den Weg nach Patmos zu gehen. Offenbarungen bekommst du in Patmos, nicht in Jerusalem. Und alles, was Gott offenbart hat, alles, was Gott gegeben hat, liebe Juden, vergiss es. Alles, was Gott gegeben hat, hat er nicht in Jerusalem gegeben. Hat nicht in heiligem Land gegeben. Er hat in Babylon sich offenbart, er hat in Ägypten sich offenbart, er hat sich in Sinai sich offenbart, sich außerhalb des gelobten Landes. Alle großen Gottes Offenbarungen waren außerhalb des gelobten Landes. Alle großen Gottes Offenbarungen, alle Verklärungen Gottes kriegst du nicht in der Gemeinde. Hast du es verstanden? Nicht hier, nicht hier, nicht in der neuen Nazareth-Kirche. Draußen, im Alltag, im Geschäft, da wo deine Kollegen sind. Da, wo die Kundschaft ist, da, wo Ellenbogendynamik bewegt wird, da, wo die Dschungelgesetze gelten, dort wird Gott erlebt. Nicht hier. Hier hörst du von Gott. Hier wird Gott verkündigt. Aber erlebt. Die Offenbarung kriegst du draußen in Patmos, in Zypern, in Rom, Kleinasien, sonst noch wo, Antiochien. Da wird Apostelgeschichte geschrieben, Missionsgeschichte geschrieben, außerhalb des Heiligen Landes. So wichtig. Die meisten Christen denken, wir müssen alle zusammen sein an einem Platz. Ich predige hier einmal und ihr macht das andere nachher zu Hause 6 Tage. Und setzt das um und erlebt die Herrlichkeit Gottes. Es ist gut, dass ich hingehe. Verstehst vieles nicht. Kennt ihr meine Legende, mein Märchen? Da ist ein Meister. Das heißt Meister, der Schüler, das ist einer, der möchte einen Meister. Und dann findet einen Meister, dann fragt er sich, kann ich mich dir anschließen, kann ich mit dir auf Wanderschaft gehen? Sagt er, wenn du willst. Aber es wird nicht einfach sein, wenn du mit mir auf Wanderschaft gehst. Ich bin nicht einfacher Lehrmeister für dich. Nein, sagt er, ich möchte was Großes lernen. So, da gehen sie los und die erste Nacht, wo er schläft, da sieht der Wandergeselle mit. Sein Meister, was macht er? Beim Weggehen nimmt er den silbernen Becher mit. Dann sagt der Wanderbursche, sagt der Meister, der hat uns so gut bewirtet und du hast einen silbernen Becher mitgenommen. Sagt er, komm, folge mir nach. Hernach wirst du es erfahren. So, dann geht er los weiter. Die nächste Nacht, wo er schläft, beim Weggehen, der wurde gut bedient, gut beköstigt und alles wunderbar. Beim Weggehen zündet er das Haus an. Dann sagt der Wanderbursche zu dem Meister, Meister, das ist nicht gerecht, der hat uns so gut bewirtet und als Dankeschön zündest du dem sein Haus an. Folge mir nach, hernach wirst du es erfahren. Das ist Jesus. Was ist gut für uns? Was ist das Beste für uns? Und das dritte, griechische Legende, in den Märchen steckt eine große Wahrheit drin. Manchmal mehr als in den Evangelien, nur nebenbei. Das will ich nur sagen, da steckt so viel drin. Beim dritten Mal, da ist er wieder gut bewirtet, gut aufgenommen. Dann nimmt er einen kleinen Jungen mit von dem Bauer. Nimmt mit und dann gehen sie so einen schmalen Steg. Und als sie so auf dem Steg mittendrin sind, unten ist reißendes Wasser, schmeißt er den Jungen ins Wasser. Dann sagt der Wanderbursche, sagt der Meister, ich lerne bei dir nur grausame Dinge. Schrecklich bist du. Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Du weißt gar nicht, was Barmherzigkeit ist und was Dankeschön ist. Und das als Dank für diese gute Bewirtung, pfui. Und er sagt, weißt du jetzt, hör mal, jetzt will ich dir die Wahrheit sagen. Der Becher ist vergiftet. Ich habe den Becher mitgenommen, weil er vergiftet ist. Ich wollte den Mann sein Leben retten. Ich habe das Haus angezündet. Den armen Mann das Haus angezündet. Unter dem Haus ist ein Schatz verborgen. Der hat ausgesorgt für den Rest seines Lebens. Und aus diesem Jungen, ich habe mitgenommen, damit der Vater trauert über den Jungen, aus diesem Jungen wäre ein Verbrecher geworden, weil ich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kenne und weiß, aus dem Jungen wäre ein Verbrecher geworden. Du weißt oft nicht, was die Geschichte ist. Denen, die Gott lieben. Was ist das Beste für uns? Du hast oft gar keine Ahnung mit Gottes Plänen. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt die Heilige Schrift. Und so hoch wie der Himmel ist, so hoch sind, auch unterscheiden sich meine und eure Wege von uns. Das ist der Herr heute Abend. Hernach wirst du es erfahren, was gut und nützlich ist. Wir sollen lernen, wie hier, die Dinge vom Ziel auszusehen, vom Ende her zu sehen. Was steckt dahinter? Was ist das Endergebnis vom Ausgang her? Sie sprachen vom Ausgang. Deshalb schauet ihr Ende an, heißt es in der Bibel immer wieder. Schaut ihr Ende an. Schaut den Ausgang an. Was ist gut für uns? Lass uns darüber nachdenken, ganz schnell. Was ist gut für unsere Ewigkeit? Was ist gut für unsere Ewigkeit? Was ist gut für unser Leben? Jetzt, hier und dort und morgen und übermorgen. Was ist gut für unseren Dienst? Für unsere Qualifikation. Weißt du, viele Menschen, die können nicht zuhören. Die möchten alles erzählen und belehren, andere und so weiter, aber selber nehmen keine Lehre an. Und es ist manchmal nötig, dass Gott uns manchmal so still macht, mundtot macht, die Stimme verschlägt, dass du nichts mehr rauskriegst und nicht mehr sprechen kannst. Das ist manchmal sogar sehr gut und nützlich. Was ist gut? Was bringt uns ans Ziel? Was baut das Reich Gottes? Was ist gut für die Allgemeinheit? Was ist gut für unsere Familie? Denk viel mehr an deine Familie. Setz deine Familie im Mittelpunkt deines ganzen Denkens und Geschehens. Das ist ganz arg wichtig. Deine Familie ist dir wichtiger als alles, sollte dir wichtiger sein als alles andere in der Welt. Was ist gut für unseren Geist, für unsere Reife, für unsere Entwicklung, für unsere Persönlichkeit? Was dient unserer Vollendung vom Ausgang? Sie haben über den Ausgang geredet. Was gut und vollkommen ist, wir werden nachher das Lied singen, das weiß der Vater des Lichts, was gut und vollkommen ist. Die Vollkommenheit, Gott will uns vollkommen machen. Wir haben hier die Arthur Katz gehabt, Beschneidung. Puh, kein Mensch will das haben. Jemand, ein Bruder, der hier am Freitag war, wir waren im Pastorentreffen, der war hier. Der hat gesagt, sein Leben ist verändert worden, als Bruder Katz hier gesprochen hat. Und hat Zeugnis gegeben, Beschneidung. Dann sagt jemand, wo so ein Israel-Fanatiker ist, was Bruder Matthäus praktiziert, Beschneidung? Dann hat er gesagt, ich habe in der Gemeinde beim Pastor Matthäus Beschneidung erlebt, meine Beschneidung. Sagt er, was? Der praktiziert? Da habe ich gesagt, du musst es richtig verstehen, was Beschneidung ist. Beschneidung. Geistlich. Aber dieser Bruder hat Beschneidung erlebt hier. Erzählt er auf der Pastorenkonferenz. Beschneidung. Was ist gut für uns? Was Frucht bringt. Das ist gut. Was Resultate bringt. Was nützt. Was das Gute. Und wir sollten dem Guten nachjagen. Wir haben ja Philipperbrief. Dem Guten nachdenken. Dem Guten nachschauen. Was gut ist. Was ist gut für uns? Wenn zu dir jemand kommt und sagt, ich habe was zu erzählen über dich oder den oder jenen, dann musst du sagen, mit Sokrates. Sokrates hat jemand gesagt, hast du durch die 3 Siebe gehen lassen. 3 Siebe von Sokrates. Nützt es dir, wenn du mir was von ihm erzählst? Nicht. Vergiss es. Nützt es dem, wenn du etwas von dem mir erzählst? Nichts. Vergiss es. Und dann, du kannst ja durch diese 3 Siebe, kannst auch 4 Siebe nehmen. Nützt es der Allgemeinheit, nützt es den Menschen überhaupt. Und deshalb, was ist gut? Rede das, was gut ist. Was bringt, was Nutzen hat, was Erfolg hat, was Erfolg bringt. Und vielleicht ist Misserfolg manchmal ein größerer Erfolg als der Erfolg selbst. Misserfolg. Weißt du, wenn du Misserfolg hast, was dann passiert? Oh, lieber Heiland, ich bin zerbrochen. Weißt du, wir wollen immer nur Erfolg, 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 Erfolg haben. Und wir denken immer, Erfolg ist das Wahre. Erfolg ist nicht das immer das Wahre. Misserfolg macht uns stärker. Versagen gibt uns mehr Kraft. Ich glaube an Erfolg und ich will Erfolg haben. Aber in Niederlagen werden wir auch stark und sehr stark sogar. Die viele Goldmedaillengewinner, die können Goldmedaille gewinnen, aber die können mit Versagen den letzten Platz zu einem Schlusslicht anzukommen. Damit werden sie nicht fertig, da brechen sie zusammen. Eine ganze Welt bricht zusammen, die nehmen sich noch das Leben dabei. Aber Gott will unser Leben so prägen, dass wenn wir Misserfolg haben, immer noch leben. Und immer noch am Leben sind. Praise Gott. Halleluja. Herr, es ist gut für uns, dass wir hier sind. Es ist gut, dass wir diesen Punkt erreicht haben. Es ist gut, dass wir das verstanden haben. Und es ist gut, dass wir verstanden haben, dass durch Leiden hier geht der Weg zu dir. Durch Leiden hier. Puh. Passion. Ist nicht Weihnachten. Ist Passion. Wird was genommen. Durch Leiden hier geht der Weg zu dir. Da gab, Christen haben früher so ein Abzeichen gehabt. Die haben das Kreuz gehabt und Krone. Kreuz und Krone. Vielleicht kann irgendjemand sowas kreieren. Sie selber malen oder schnitzeln. Ohne Kreuz keine Krone und keine Krone ohne Kreuz. Ist es gut. Verstehen wir das? Können wir immer noch Halleluja sagen? Amen. Nur die 2, was? Was ist mit den anderen? Geschockt? Traurig? Als Jesus sagte, ich gehe weg, waren die auch traurig. Aber er sagte, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut. Du verstehst vieles nicht. Warum musste ich das tun und warum habe ich jenes zu tun und warum will Gott das und jenes von mir? Verstehst es nicht. Lass es. Nachher. Vielleicht muss jemand sterben, damit du Licht siehst und Leben bekommst. Weil da stirbt der Stephanus und Paulus wird lebendig. Da wird einer sehend und der andere werden blind und umgekehrt. Was soll's? Es ist gut. Es ist Geheimnis. Vater, ich danke dir, dass du Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit uns hast. Und dass es nicht nur gut und besser ist, sondern sehr gut, was du in unserem Leben machst. Auch wenn wir das Ding nicht verstehen. Auch wenn wir mal jetzt mal in eine falsche Richtung gehen. Auch wenn wir Fehler machen. Herr, auch die Fehler sind nützlich und gut. Halleluja, halleluja. Herr, Dinge, die wir nicht erklären können, die so zuwiderlaufen unserer menschlichen Natur, unserer Logik, unserem deutschen, unserem westlichen Denken oder östlichen Denken oder welchem Denken auch immer, alles so zuwiderläuft, so gegen unsere menschliche Natur ist. Herr, was hier Menschen töricht ist, das ist bei Gott herrlich und erklärlich und wunderbar. Und ich danke dir, Vater, dass du wunderbare Gedanken mit deinem jeden von uns hast. Herr, du hast wunderbare Gedanken mit jeder einzelnen Seele. Jede einzelne Seele ist mit einem einzigen Grund und für einen besonderen Grund in dieser Welt. Und du hast einen Plan für jeden mit uns. Und du kommst zum Ziel. Auch wenn wir verkauft werden wie Josef, auch wenn wir ins Wasser geworfen werden wie Moses, auch wenn wir gekreuzigt werden wie Christus, auch wenn wir fortgeschickt werden wie Saul von Tarsus. Herr, du hast mit allen einen Plan. Es ist gut für uns. Halleluja, es ist gut für uns, wenn wir die Schafe des Jethro hüten und nicht weiterkommen für eine ganze Weile. Herr, auch die Stagnation hat manchmal gut. Frühling, Herbst und Winter haben ihre Berechtigung. Tag und Nacht hat eine Berechtigung. Was wäre, wenn immer nur Tag wäre, immer nur Sonne scheinen würde, wenn wir nie zur Ruhe kommen würden. Herr, ich danke dir, dass Pausen da sind, dass Aktionen da sind, Spannung und Entspannung da ist. Du hast für alles vorgesorgt in unserem Leben und du machst keinen Fehler. Halleluja. Ich danke dir, Vater, dass du keinen Fehler machst. Herr, und manchmal verstehen wir viele Dinge nicht. Wir verstehen unsere Welt nicht. Aber es ist gut. Denn du willst etwas Großes uns geben. Wie Johannes auf der Insel Patmos. Du willst dich uns offenbaren. Und du willst uns noch mächtig gebrauchen. Und du willst uns eine gute Motivation geben, wie du diesem Mann dort auf Patmos gegeben hast. Halleluja, halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass wir stark sein dürfen in dir. Amen. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt nicht vom Teufel, sondern von Gott, dem Vater des Lichts. Halleluja.